Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Im Studio begrüßt Sie Silke Hane. Guten Tag. Der Multilateralismus steckt in einer Krise, das kann man mit Blick auf den Welthandel insofern sagen, als dass in den letzten Jahren zwar viele Handelsabkommen geschlossen wurden, aber eben meistens nur zwischen einzelnen Ländern oder Blöcken, nicht auf Ebene der mehr als 160 Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation. Die WTO hat seit mehr als einem Jahrzehnt keine Abkommen vorangebracht. Jetzt bekommt sie eine neue Chefin. Gleich ein Thema in unserer Sendung. Außerdem bis 14 Uhr. In der Mikrochip-Branche bahnt sich eine riesige Übernahme an und die Technologiebörse Nasdaq wird 50. Wir starten in Frankfurt an der Börse und die beobachtet heute Konrad Busen für uns. Und da ist der DAX heute Vormittag auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Herr Busen, woran liegt's denn?
Es liegt unter anderem an frischen Daten zur deutschen Industrieproduktion, obwohl die auf den ersten Blick eher schwach ausgefallen sind. Im Dezember haben die deutschen Industrieunternehmen, Baufirmen, Energieversorger nur genauso viel produziert wie im November, also keine Steigerung geschafft. Aber angesichts des neuen Lockdowns ist das ein relativ guter Wert. Und wenn man Bau und Versorger rausrechnet, also nur das verarbeitende Gewerbe Deutschlands nimmt, die Industrieunternehmen, da gab es ein kleines weiteres Plus. Daneben liefern die USA Grund für Hoffnung an der Börse. Der neue Präsident Biden pusht ja sein großes Konjunkturprogramm und das sorgt hier dafür, dass der DAX heute Morgen bis auf 14.169 Punkte gestiegen ist. Jetzt im Moment steht er bei 14.101 Punkten. Das ist gegenüber Freitag immer noch ein Plus von 0,3%.
Von einem wirtschaftlich starken Amerika profitiert der Rest der Welt ja nur, wenn der multilaterale Handel funktioniert. Der war zuletzt unter anderem aber schwer unter Beschuss, auch durch die USA. Das zeigte sich bei Zöllen und der Blockade des Schiedsgerichts der Welthandelsorganisation WTO. Und die bekommt jetzt eine neue Chefin. Sie muss diese Herausforderungen bewältigen. Ist sie dafür gewappnet?
Ja, ich habe mich kurz vor der Sendung mit Stefan Schneider darüber unterhalten. Er ist Volkswirt bei Deutsche Bank Research. Die neue Chefin der Welthandelsorganisation, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala. Sie selbst spricht von sich gern einfach als Dr. Ngozi. Zweimal war sie nigerianische Finanzministerin, 25 Jahre lang bei der Weltbank. Und zwei Projekte werden Dr. Ngozi gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit beschäftigen. Erstens die Wiederbelebung des WTO-Gerichts und zweitens ein Abkommen über Subventionen bei der Fischerei. Was ist wohl wichtiger? Stefan Schneider, Deutsche Bank Research.
Ja, also Fischerei, also das haben wir ja auch bei den Brexit-Verhandlungen erlebt, dass man praktisch die größten Schwierigkeiten bei solchen Bereichen, die von vollkommen untergeordneter Bedeutung sind und eher symbolische Bedeutung haben und dass man praktisch sich auf die wichtigen Sachen nicht so sehr konzentriert. Die Gerichtsbarkeit ist natürlich gerade bei internationalen Organisationen, wir erinnern uns an den Streit zwischen Airbus und Boeing, da spielt natürlich die Gerichtsbarkeit eine erhebliche Rolle und es wäre sicherlich von Vorteil, wenn praktisch da es entsprechende Reformen geben würde, die Akzeptanz dieser Urteile dann auch entsprechend erhöhen würde.
Was meinen Sie denn zu China? Was wird die neue WTO-Chefin da erreichen? China gilt ja als Schwellenland. Das erlaubt dem Land viele Ausnahmeregeln, Privilegien, Subventionen. Aber gleichzeitig wissen wir alle, China ist auch hochindustrialisiert. Und das bevorzugt China ungerechterweise. Das sagen vor allem die USA, auch Europa. Meinen Sie, dass sich hier was ändert?
Das sagen die USA. Vor allem Trump hat das ja betont, dass China praktisch als Schwellenland firmiert, aber praktisch als Hightech-Land im Welthandel agiert. Man muss sehen, dass trotz allem Entgegenkommen, also wie zum Beispiel dem Abkommen mit der EU, was ja kurz vor Ende letzten Jahres noch geschlossen ist, Investitionsschutzabkommen, dass China wahrscheinlich weiter den Handel als ein strategisches Instrument betrachtet und von daher wahrscheinlich eher Lippenbekenntnisse machen wird in Bezug auf die Regelbindung, aber natürlich seinen eigenen Vorteil suchen wird. Und das wird sicherlich ein Thema bleiben, was nicht nur die WTO, sondern auch die entscheidenden Mitgliedsländer, also USA allen voran, da hat ja Biden auch schon gesagt, dass sich sicherlich der Ton ändern wird, dass er versucht, mit China in Bezug auf multilaterale Wege Gespräche zu führen, was ja gerade da die WTO ins Spiel bringen würde. Aber auch in Europa ist ja China als strategischer Wettbewerber erkannt worden. Also von daher, da wird es sicherlich weiterhin Spannungen geben.
Aus China kamen im vergangenen Jahr auch schon kritische Stimmen gegenüber der damals noch Kandidatin, jetzt neue WTO-Chefin, Dr. Ngozi. Wie unabhängig ist sie? Sie ist ja in Harvard ausgebildet worden, war 25 Jahre bei der Weltbank in Washington, hat mittlerweile auch einen amerikanischen Pass neben dem nigerianischen. Also ganz schön nah an den USA, könnte man sagen.
Kann man sagen, und wir haben also ja immer so ein bisschen den Verdacht, dass eine internationale Organisation durch die Führungsposition oder durch den Geldgeber in ihrer Handlung bestimmt wird. Wir haben ja ein ähnliches, praktisch jedenfalls von Zeiten Trumps gesehen, dass die WHO,
die Weltgesundheitsorganisation, World Health Organization,
so stark durch China dominiert wurde. Also das wird sicherlich insgesamt derartige internationale Organisationen nicht gerade stärken, wenn immer der Verdacht besteht, dass die doch nicht mehr so neutral sind, sondern die Position eines speziellen Akteurs bevorzugen.
Einschätzungen von Stefan Schneider, Deutsche Bank Research.
Ja, soweit zur Zukunft der WTO. Schauen wir auf den restlichen Aktienmarkt, Konrad Busen, ausnahmsweise mal Nachrichten vom Autozulieferer Schaeffler, die auf eine bessere Zukunft hindeuten. Das Unternehmen rechnet mit einem Auftragsboom für Bauteile im Bereich E-Mobilität. Wie kommt das an?
Super, der Aktienkurs von Schaeffler steigt um 11%. Der Vorstand für die Sparte Autozulieferer bei Schaeffler, Matthias Zink, hat der Zeitschrift Automobilwoche ein Interview gegeben. Da spricht er davon, dass es einen namhaften deutschen Fahrzeughersteller gibt, der ein neuer Kunde wird für E-Motoren und Achsantriebe. Außerdem hat der Vorstand die erwartete Zahl der jährlichen Aufträge deutlich erhöht und das treibt hier den Kurs.
Wir hören gleich noch mehr zu Einzelheiten zum Übernahmeangebot für Dialog Semiconductor, den Chiphersteller. Wie kommt das denn an der Börse an?
Wow, kann man nur sagen. Der Aktienkurs von Dialog Semiconductor steigt heute um 17% nach oben.
Schauen wir noch auf die anderen Börsenwerte, angefangen beim Ölpreis.
Ja, der Ölpreis ist heute erwähnenswert, weil er doch deutlich gestiegen ist. Und zwar auf im Moment $60.13 für das Fass Brent Nordseeöl. Dahinter steckt natürlich die Hoffnung auf eine Erholung der Weltwirtschaft. Aber dahinter steckt auch Saudi-Arabien, das ja sein Angebot künstlich verknappt, was den Preis steigen lässt. Bei den deutschen Staatsanleihen heute wenig Veränderung. Die Bundesbank hat die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen im Umlauf mit minus 0,49% berechnet, wie auch am Freitag schon. Der Eurokurs pendelt heute um die Marke von $1.20. Im Moment steht er leicht darunter. Und Gold, da kostet die Feinunze im Moment $1.821,31. Das sind $12,76 mehr als am Freitag um diese Tageszeit.
Vielen Dank, Konrad Busen, mit den Infos von der Börse. Wir haben Dialog Semiconductor angesprochen. Europas Politik spricht bei Mikrochips von einer notwendigen strategischen Unabhängigkeit. Dabei ist Dialog Semiconductor schon der zweite europäische Mikrochip-Konzern, der jetzt ein Übernahmeangebot aus Asien vorliegen hat. Nach dem Siliziumscheibenlieferant Siltronic. Mischa Erhardt mit den Einzelheiten zu dieser Übernahme.
Auf 4,9 Milliarden Euro beläuft sich das Angebot des japanischen Konzerns Renesas Electronics. Aktionäre von Dialog Semiconductor bekommen für ihre Unternehmenspapiere 67,50 Euro. Das entspricht einem satten Aufschlag von rund 20% auf den Schlusskurs der Papiere vom vergangenen Freitag. Während Renesas sich bislang vor allem auf den Bereich der Autoindustrie konzentriert, ist Dialog Spezialist für die Steuerung der Energie von Smartphones und anderen Endgeräten für Konsumenten.
Jede Komponente in einem Smartphone braucht manchmal eine Menge Energie, manchmal gar keine, manchmal weniger. Und das zu optimieren und zu steuern, ermöglichen eben die Chips von Dialog und erhöhen damit, wenn man so will, die Laufzeit eines Akkus.
Sagt Branchenanalyst Robert-Jan van der Horst von Warburg Research.
Zusätzlich liefern sie aber auch Systeme, die insbesondere bei den neuen kabellosen Kopfhörern wie AirPods wahnsinnig interessant sind, denn die sind nun mal sehr, sehr klein und dass hier alle Komponenten sehr energieeffizient sind, ist so die Kernkompetenz, die Dialog solchen Herstellern bietet.
Größter Kunde von Dialog Semiconductor ist nach wie vor der Technologieriese Apple. Doch auch Konkurrenten wie Samsung gehören zu den Kunden des Unternehmens aus Kirchheim unter Teck, dessen offizieller Hauptsitz aber in Großbritannien liegt. In kleinerem Umfang entwickeln die Ingenieure von Dialog auch Chips für die Autoindustrie. Hier hofft Renesas offenbar darauf, vom Know-how der deutschen Chip-Entwickler zu profitieren. In Zukunft wird vor allem in Elektroautos die Steuerung der Energie eine wichtige Rolle spielen. Auch die Steuerung des digitalen Infotainments im Auto wird absehbar immer wichtiger. Die Übernahme könnte mit kritischen Blicken aus Berlin zumindest begleitet werden. So sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bei Vorlage seiner Industriestrategie bis 2030, dass die Digitalisierung mit Anwendungen wie etwa dem autonomen Fahren zu den Technologien gehören, an denen die Arbeitsplätze der Zukunft hängen.
Wer diese Technologien beherrscht, der hat eine Chance, vorne mit dabei zu sein. Wer diese Technologien verpennt, der wird eines Tages die verlängerte Werkbank von anderen sein.
In diesem Fall allerdings dürften keine Arbeitsplätze im großen Stil wegfallen, meint Robert-Jan van der Horst. Denn Dialog beschäftigt im Wesentlichen spezialisierte Ingenieure, die mit ihrem Know-how Chips entwerfen und entwickeln. In Serie produziert werden sie dann durch einen Auftragsfertiger in Taiwan.
Wenn Sie natürlich jetzt als Japaner einen Haufen Ingenieure kaufen, haben Sie in der Regel ein Interesse daran, die auch zu behalten. Sonst hätten Sie tatsächlich deutlich zu viel gezahlt. Ich denke also, dass die Arbeitsplätze durchaus in den Ländern bleiben, in denen sie sind. Von der Arbeitsplatzperspektive sehe ich diese spezielle Übernahme jetzt gar nicht so sehr als Bedrohung.
Im Vorfeld des Abschlusses mit Renesas hatten auch andere Chiphersteller Interesse an Dialog Semiconductor gezeigt. Nach Medienberichten etwa hatte auch der europäische Halbleiterhersteller ST Microelectronics ein Angebot gemacht. Der Übernahme von Dialog durch Renesas müssen die Kartellbehörden noch zustimmen.
Mischa Erhardt berichtete, der Dialog Semiconductor könnte nach Japan verkauft werden. Der wichtigste Kunde des Unternehmens ist der amerikanische Apple-Konzern. Wer mit Apple zusammenarbeitet, der macht sich eben interessant für Investoren. Das konnte man an den Aktien des Autobauers Hyundai und seiner Tochter Kia auch sehen, nachdem es hieß, sie würden mit Apple über den Bau eines Autos verhandeln. Da schossen die Kurse in die Höhe. Jetzt geht's in die umgekehrte Richtung. Sandra Pfister mit den Details.
Hyundai und die Hyundai-Tochterfirma Kia haben der Börse in Seoul mitgeteilt, dass sie nicht mit Apple in Gesprächen seien. Die beiden südkoreanischen Autobauer präzisierten, sie hätten mit mehreren Firmen darüber gesprochen, ob man zusammen selbstfahrende E-Autos entwickeln könne, aber da sei noch nichts entschieden. Noch im Januar hatte Hyundai Gerüchte darüber, man rede mit Apple über ein gemeinsames E-Auto, nicht dementiert. Danach schossen Gerüchte ins Kraut, dass Kia den Apple Car in einer Fabrik im Bundesstaat Georgia in den USA produzieren wolle. Diese Verbindung, Apple als großer Tech-Konzern und Hyundai als Autobauer, die hätte das Zeug gehabt, die komplette Autobranche aufzumischen. Apple verhandelt offenbar seit 5 Jahren mit verschiedenen Autoherstellern. Aber Branchenkennern zufolge scheiterte eine Zusammenarbeit bislang oft an einem Ungleichgewicht in den Gewinnaussichten. Die Autoproduktion selbst bietet den Herstellern tendenziell eher niedrige Gewinnmargen, während Apple mit Dienstleistungen, Software und Updates gute Gewinne machen könnte. Apple jedenfalls wollte das Zurückrudern von Hyundai jetzt nicht kommentieren. Analysten glauben auch, dass der Konzern, der auf Verschwiegenheit sehr viel Wert legt und auch Zulieferer dazu verpflichtet, vom Vorpreschen der Südkoreaner nicht begeistert war. Das bedeutet aber nicht, dass Apple kein Auto mehr bauen will. Darauf deutet hin, dass Apple erst vor wenigen Wochen einen Automanager von Porsche abgeworben hat.
Informationen von Sandra Pfister. Die Börsenheimat von Technologiefirmen wie Apple ist seit langem die amerikanische Nasdaq-Börse. Vor 50 Jahren ging sie an den Start, mit dem Anspruch, vor allem Newcomern Zugang zu Kapital zu beschaffen. Brigitte Scholtes mit der Geschichte der Nasdaq.
So klang das früher, wenn Aktien gehandelt wurden. Die Händler riefen sich auf dem Börsenparkett die Preise zu denen sie Aktien kaufen oder verkaufen wollten. Heute geht es sehr viel ruhiger zu, wie hier in Frankfurt. Denn heute wird der Handel elektronisch abgewickelt und das Parkett dient etwa in Frankfurt weitgehend als Kulisse. Die Börsenhändler sitzen auch hier ruhig vor ihren Monitoren. Den Grundstein zu dieser Entwicklung legte vor 50 Jahren die amerikanische Nasdaq, erklärt Reinhard Schmidt, Professor für internationales Bank- und Finanzwesen an der Goethe-Universität Frankfurt.
Der Verband der Wertpapierhändler hatte ein System, wo man sich gegenseitig per Telefon anrief und Aktien handelte. Man muss es ja nicht über die Börse machen. Und das wurde so viel, dass man dann dieses NASDAQ, das ist National Association of Security Dealers Automatic Quotation System, also die elektronische Börse, eingeführt hat.
Die NASDAQ wollte vor allem Börsenplatz für junge Unternehmen sein, sagt Robert Halver, Aktienstratege der Baader Bank.
Damals war ja Hightech noch nicht das, was wir heute als Hightech bezeichnen. Es war also quasi ein Feldversuch. Aber es hat sich im Nachhinein natürlich als sehr richtig erwiesen, dass man eben auch der Innovation, den neuen technologischen Entwicklungen einen Platz bietet.
Denn aus den kleinen Technologieunternehmen von damals sind inzwischen die Riesen von heute geworden. Apple, Facebook, die Google-Mutter Alphabet oder Microsoft, sie alle sind immer noch an der NASDAQ notiert. Auf 100 Punkte wurde der NASDAQ Composite, so heißt der Hauptindex der Börse, zu Beginn festgelegt. Es dauerte fast 25 Jahre, bis er auf 1000 Punkte stieg, dann aber ging es rasend schnell hoch auf etwa 8000 Punkte. Bis zum Platzen der Technologieblase Anfang des Jahrtausends. Da rauschten die Kurse um 4/5 nach unten. Das sei der Todesstoß für die NASDAQ, glaubten Skeptiker damals. Aber sie überlebte.
Die NASDAQ ist eben mehr als nur Technologie. Sie hat es durchaus verstanden, auch andere innovative Unternehmen auf ihre Börsenplattform zu packen,
sagt Chris Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege der Commerzbank.
Und zum Zweiten hat die NASDAQ natürlich ein sehr innovatives Handelssystem. Und das hat sich dann insbesondere gegenüber der New York Stock Exchange, das ist ja so der große US-amerikanische Konkurrent für die NASDAQ, in den Folgejahren durchgesetzt.
Allerdings müssen Anleger mitunter starke Nerven haben, denn die Kurse an der NASDAQ schwanken sehr stark. Das zeigte sich auch an der Facebook-Aktie.
Facebook's massive IPO this week. Facebook IPO.
Als der amerikanische Social-Media-Konzern im Mai 2012 für seinen Börsengang die NASDAQ wählte, war der Hype riesig. $38 kostete die Aktie beim Börsengang. 3 Monate später war sie nur noch die Hälfte wert. Und heute notiert sie bei etwa $265. Immer wieder hat die NASDAQ ihre Fühler nach Europa ausgestreckt. Die Londoner Börse aber widerstand den Umwerbungen, ebenfalls die Mehrländerbörse Euronext. Übernommen hat die NASDAQ die skandinavische OMX. Auch für Unternehmen ist sie sehr attraktiv. Der deutsche Impfstoffhersteller CureVac etwa ging im vergangenen Jahr nicht in Frankfurt an die Börse, sondern an die NASDAQ.
Brigitte Scholtes über 50 Jahre NASDAQ. Mitte dieses Jahres will die Europäische Zentralbank entscheiden, steigt sie in die Entwicklung einer digitalen Währung ein oder nicht. Hilfreich soll ein digitaler Euro vor allem für elektronische Bezahlvorgänge sein. Möglich sind die aber ja schon heute. Was also unterscheidet einen digitalen Euro von der Zahlung zum Beispiel mit EC-Karte? Fragen, denen Viktor Goldger nachgegangen ist.
Mark Zuckerberg schreitet auf die Bühne einer Entwicklerkonferenz. Der Facebook-Chef hat eine Botschaft mitgebracht.
I believe that it should be as easy to send money to someone as it is to send a photo.
Geld zu versenden, sagt Zuckerberg, das sollte so einfach sein, wie auf dem Handy ein Foto zu verschicken. Dazu will er eine digitale Facebook-Währung schaffen, gekoppelt an Dollar, Pfund oder Euro. Das macht die europäischen Zentralbanker hellhörig. Sie denken jetzt verstärkt über einen Digital-Euro nach, sagt Carsten Brzeski, Notenbankexperte der ING-Bank.
Die Motivation der EZB geht natürlich dahin zurück, dass wir in den letzten Jahren noch viele Kryptowährungen gesehen haben, dass wir Facebook gesehen hatten, die mit einer eigenen Währung jetzt kommen wollen. So, das war eigentlich ein bisschen der Hintergrund, warum sich auch die EZB und andere Notenbanken weltweit Gedanken darüber gemacht haben, ob man dann nicht auch wirklich eine eigene digitale Währung anbieten muss.
Denn die europäischen Notenbanker wollen die virtuelle Währungswelt nicht den Konzernen überlassen oder kaum regulierten Kryptowährungen. Auf einem Notenbankseminar wird das überraschend deutlich.
Nächster Halt: Europäische Zentralbank.
Während die Experten im Hintergrund noch abwägen, bedenken und überlegen, prescht EZB-Chefin Christine Lagarde plötzlich vor.
If it is cheaper, faster, more secure, then we should explore it.
Wenn der Digital-Euro Zahlungen günstiger, schneller und sicherer mache, sagt Lagarde, dann solle man sich das anschauen. Aber wozu braucht's einen offiziellen E-Euro, wenn wir heute schon günstig, schnell und sicher online überweisen und im Laden mit Karte zahlen können? Die Erklärung dafür findet sich in Schweden auf dem Wochenmarkt in Stockholm. Bargeld ist dort schon völlig out. Auf dem Wochenmarkt und anderswo geht ohne EC-Karte oder Smartphone fast nichts mehr.
Ich habe nie Bargeld dabei. Dann kann es mir auch niemand stehlen. Außerdem ist es ja auch praktisch für die Läden, nicht mehr mit Bargeld zu arbeiten.
Was in Schweden passiert, ist für die europäischen Zentralbanker eine Horrorvision. Denn auch hierzulande könnten die Menschen irgendwann keine Lust mehr haben auf Bargeld. Dann hätten sie ihr Geld nur auf der Bank. Und die kann im Zweifel pleite gehen. Die Menschen könnten im Extremfall also Geld verlieren. Das ließe sich mit einem Digital-Euro vermeiden. Denn den hätten die Menschen bei der Zentralbank sicher, sagt Währungsexperte Sören Hettler von der DZ-Bank.
Eine Variante, die recht einfach ist, ist, dass man ein Zentralbankkonto hat. Also ein Konto, das wirklich von der Zentralbank verwaltet wird. Die andere Möglichkeit ist, dass man es über eine Geldkarte macht oder auch eine Wallet auf dem Handy.
Also eine Art digitale Brieftasche auf dem Smartphone. Wie das technisch genau laufen würde, ist noch unklar. Klar ist nur, Verbraucher sollen mit dem Digital-Euro wie mit ihrem normalen Bankkonto online oder im Laden zahlen können. Doch im Vergleich zum Euro in Scheinen oder Münzen könnte der Digital-Euro einen Pferdefuß haben, sagt Carsten Jeski von der ING-Bank.
Wenn die EZB denkt, ich muss die Wirtschaft wieder ankurbeln, damit Inflation kommt, könnte ich natürlich auch anfangen, zum Beispiel negative Zinsen zu berechnen.
Noch aber ist es nicht so weit. Bis der Digital-Euro kommt, dürfte noch viel Wasser den Main am Ufer des EZB-Towers herunterfließen.
Ein Bericht von Viktor Goldka. Wie geht es Firmen in der Corona-Pandemie? Das ist heute der Schwerpunkt in unserer Wirtschaftspresseschau. Homeoffice und die Steuerpolitik beschäftigen die Kommentatoren und Kommentatorinnen der Zeitung. Mit letzterer ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung unzufrieden.
Den einfachen Weg hat man links liegen lassen, den steuerlichen Verlustrücktrag. Finanzminister Scholz lehnt eine zeitliche Ausweitung ab. Nur zu einer abermaligen Aufstockung des Höchstbetrags war er bereit, weil Verluste, die nicht mit vergangenen Gewinnen verrechnet werden, künftige Steuerzahlungen drücken, erspart der SPD-Politiker dem Fiskus damit nichts. Anders als Scholz suggeriert, geht es auch nicht nur um wenige große Unternehmen. Auch so mancher Handwerker leidet, wenn er im letzten Jahr vor der Krise nicht viel verdient hat. Es ist bitter, dass sich Scholz hier so zugeknöpft zeigt. Die Süddeutsche Zeitung preist das Arbeiten von zu Hause aus als Zukunftsmodell. Erstens, Homeoffice funktioniert, wurde aber von Wirtschaft und Politik systematisch unterschätzt. Es brauchte erst eine Pandemie, bis Chefs erkannt haben, dass Mitarbeiter auch dann produktiv sind, wenn sie nicht ständig kontrolliert werden. Zweitens, der 8-Stunden-Tag ist überkommen. Wer Kinder hat oder Eltern pflegt, wusste schon vor der Pandemie, wie hinderlich Vollzeit- und Anwesenheitspflichten sind. Alle anderen werden zu Hause gemerkt haben, wie die 8-Stunden-Taktung ihren Sinn verliert. Den Aspekt des Arbeitsschutzes in der Heimarbeit beleuchtet die Berliner Morgenpost. Dass die neue Pflicht zum Homeoffice schwerer zu bewerten ist als sonst die Höhe von Schreibtischen, liegt auf der Hand. Es ist richtig, dass sich die Prüfer weniger als Corona-Polizei, denn als Partner der Unternehmen verstehen. Natürlich müssen auch Sanktionen gegen Betriebe her, die keine Anstalten machen, sich um Corona zu scheren. Aber in der Regel geht es um Anregungen, um Hinweise und um gemeinsames Nachdenken, wie sich die Regeln eben doch zum Wohle der Gesundheit einhalten lassen. Und die Neue Osnabrücker Zeitung erörtert die Frage, ob die Pipeline Nord Stream 2 nur ein Wirtschaftsthema ist. Bundeswirtschaftsminister Altmaier findet, dass der Weiterbau der Pipeline und Menschenrechtsverletzungen in Russland voneinander zu trennen sind. Das eine seien seit Jahrzehnten bestehende Wirtschaftsbeziehungen und Wirtschaftsprojekte von Unternehmen. Das andere sind schwere Menschenrechtsverletzungen und unsere Reaktionen darauf. Kann er das ernsthaft behaupten? In der globalisierten Welt hat immer alles mit allem zu tun. Die Bedeutung von Nord Stream 2 für Putins strategische Interessen und seinen Machterhalt blendet Altmaier mit seiner Aussage aus.
Das war unsere Wirtschaftspressschau. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Danke fürs Zuhören. Bis hierher sagt Silke Hahn. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.